Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt und zuversichtlich am Mittwoch, dem 17. Juni 2026. Schätzen Sie die Schweizer Berge. Suchen Sie Fluchtwege aus dem Deprotainment Ihres Medienalltags. Sehnen Sie sich danach, an einer mythenumrankten, geschichtsträchtigen Stätte einen wunderbaren Tag und noch einen viel schöneren Abend mit interessanten Menschen, mit coolen Typen zu verbringen. Und zwar in einer Atmosphäre, in der sich niemand, aber wirklich niemand, für seine Meinung schämen muss oder gar aufzupassen hätte, was er denn sagt. Wenn das alles auf Sie zutrifft, dann sollten Sie sich überlegen, ob nicht vielleicht der 27. August dieses Jahres für Sie ein Datum wäre, an dem Sie nach Andermatt fahren sollten, aufs wunderbare Gotthardmassiv, um dort teilzunehmen. Jetzt kommt's, am 5. Weltwoche Golf Open. Aber Achtung, ich habe da schon ein paar E-Mails bekommen, Golfsport, das sei doch etwas komplett Abgehobenes und Elitäres, nichts da. Golf ist in der Interpretation der Weltwoche eine Form der Freizeitbeschäftigung, die sehr viel Gemeinsames hat mit dem, was die Finnen mit einem Saunabesuch in Verbindung bringen. Nämlich ein geselliges Ereignis ohne jede soziale Hierarchie mit dem Ziel, Verständigung und Vergnügen herzustellen, um vielleicht auch etwas die Hoffnung zu nähren, dass man nicht gänzlich allein ist mit seinen hochvernünftigen Ansichten. Nein, lange Rede, kurzer Sinn. Kommen Sie nach Andermatt. Es hat nur noch wenige Zimmer. Günstige Konditionen, der Jetty, wunderbares Hotel, oder ebenso wunderbar das Radisson Blue. Am Nachmittag ist Golf. Spielt keine Rolle, ob Sie spielen können. Und am Abend dann eine wunderbare Bankettveranstaltung in, ja, eben gesellig, freundschaftlicher Atmosphäre. Jedes Jahr ein Highlight. Ich freue mich, wenn Sie kommen. Selbstverständlich werde ich persönlich anwesend sein, was vielleicht einige von Ihnen abschrecken mag, aber andere möglicherweise auch nicht. Weltwoche.ch/golf, weltwoche.ch/golf. Und dann sind Sie dabei. Weltwoche.ch. Schrägstrich Golf. G7-Gipfel in Evian. Die Scheinharmonie in der verkrachten Familie des Westens. Ja, und es war etwas peinlich mit anzusehen, wie da der Friedrich Merz, der deutsche Bundeskanzler, dem amerikanischen Präsidenten Trump ein Fußballtrikot mit der Rückennummer 47 und den Namen, ja, welchen wohl? Trump überreicht. Friedrich Merz, der ja sonst, um in den Medien markant dazustehen, sich keine Gelegenheit entgehen lässt, ein paar Abfälligkeiten da über den US-Präsidenten zu äußern, sich auch zu distanzieren, bei anderer Gelegenheit aber den Beistand des amerikanischen Präsidenten in Sachen NATO zu erflehen, der gleichen NATO, der man dann wieder die kalte Schulter zeigt. Aber eben, wenn man dann mit dem Donald Trump im gleichen Raum sitzt, ja, dann schleicht man sich an, dann bietet man sich an. Und ja, das hat einfach etwas latent Lächerliches. Auch die Giorgia Meloni, ja, schleimte sich da an, wir sind doch ewige Freunde, immer schon Freunde gewesen und so weiter. Also diese Themen, vielleicht muss man das ja machen, auf dieser Stufe. G7-Gipfel in Evian, Scheinharmonie in der dysfunktionalen Familie des Westens. Vordergründig, ja, wirkte das geeint, aber man konnte die Zeichen, die Symptome schon lesen. Dass da eben der Haussegen durchaus schief hängt, sehr kühl Trump das Auftreten, keine Euphorie jetzt da im Umgang mit seinen europäischen Kollegen. Zelensky war natürlich dabei, der Unvermeidliche, mit seinen Drohneneskalationen. Im Grunde ist es ja ungeheuerlich, dass da Leute jubeln, wenn dieser Krieg eskaliert. Ja, jetzt haben wir es aber dem Russen wieder gezeigt, haben wir mir einen reingehauen, eine Harke. Einfach gefährliche, übermütige Reaktionen. Der wichtige Satz, der wichtigste Satz, stammt von Mark Carney, dem kanadischen Premierminister. Er hat gesagt, die G7 regiert die Welt nicht mehr. Und das stimmt. Ohne Länder wie Indien, natürlich China, die Golfstaaten, Brasilien, andere aufstrebende Mächte, ließen sich die internationalen Krisen kaum mehr ins richtige Gleis bringen. Also die eigenständige Dominanz des Westens ist vorbei. Und damit natürlich auch dieser Anspruch der institutionalisierten Überheblichkeit. Und je früher wir damit anfangen, uns auf diese multipolare Welt der Vielfalt, der Auswahl, was ja aus liberaler Sicht gar nichts Schlechtes ist, im Gegenteil. Also solange wir nicht anfangen, uns darauf einzustellen, sind wir sozusagen Geisterfahrer der Weltgeschichte. Und das war schon interessant, jetzt in Evian zu beobachten, wie eben auch der Westen jetzt, wie das natürlich die Russen und die Chinesen auch tun, um den globalen Süden buhlt. Eigentlich sind wir ja die Leitwölfe. Das ist noch faszinierend, ist spannend zu beobachten. Ich bleibe ja der unverbesserliche Optimist, ungeachtet all dieser Schrecklichkeiten jetzt auf den Kriegsschauplätzen. Ich glaube einfach, die Menschheit, also sozusagen der aggregierte Gesamtwille, all dieser Milliarden von Einzelwillen, dieser Vektor zeigt in Richtung Zusammenarbeit, zeigt in Richtung Freihandel, zeigt in Richtung Globalisierung, zeigt in Richtung Kooperation, zeigt in Richtung friedliche Koexistenz. Und darum sind diese Kriege vorübergehende Funkstörungen und Entgleisungen mit zum Teil gewaltigen Risiken natürlich, die man dann eben auch durch leichtsinniges, unverantwortliches Verhalten auch an gefährliche Bruchpunkte bringen kann. Stichwort Eskalation des Ukraine-Kriegs, mögliche russische Reaktionen. Auf der Gegenseite die EU-Frivolität, mit der man da mitjubelt und noch mitmacht an diesen Eskalationen. Ich will das nicht verniedlichen und nicht verharmlosen, aber ich gebe Ihnen hier einfach ein Bauchgefühl zum Ausdruck, vielleicht falsch, aber ich habe Ihnen vor einigen Wochen gesagt, dass man diesen Iran-Krieg jetzt dann bald auf Eis legen werde. Nicht endgültig lösen, aber wir haben einen Vertrag. Und auch da ist nicht die Frage entscheidend, wer ist jetzt der Gute und wer der Böse. Darüber kann man trefflich streiten. Entscheidend in der Geopolitik ist immer Actio und Reactio, sind die Interessen und ob man unter den Konsequenzen der eigenen Politik leben möchte. Trump übrigens kritisierte die Staatsführung Israels, was zeigt, dass er eben kein Ideologe ist, quasi der alles mitmacht, solange es die Freunde und die Verbündeten machen. Er hat gesagt, das ist nicht gut, wenn man im Libanon, da spricht natürlich auch der Immobilienentwickler aus ihm, wenn man im Libanon ganze Häuser einäschert, um da den einen oder anderen Hisbollah-Aktivisten zu treffen. Denn in diesen Häusern, so hat es Trump auf die ihm unnachahmliche eigene Weise ausgedrückt, da gibt es dann eben noch andere Leute, die drin wohnen. Und das seien gute Leute und nicht alles seien eben solche Extremisten. Und das zeigt, dass die Amerikaner und gerade auch dieser Präsident, dem immer wieder nachgesagt wird, der habe so eine Nibelungentreue zu Netanyahu, lasse sich da gewissermaßen fernsteuern und hypnotisieren, das stimmt eben nicht. Ursula von der Leyen sagt, das Blatt wende sich für die Ukraine. Schwer zu beurteilen, ich glaube das nicht, halte das für eine typische Unterschätzung Russlands, aber wenn es stimmt, nun gut, das könnte bedeuten, dass es gefährlicher wird, weil eben in einer militärischen Rücklage eine Großmacht, vor allem wenn sie echte Probleme hat, dazu neigt, erst recht zu eskalieren. Aber vielleicht ist das auch nur eine zweckdienliche Halluzination, eben eine Art Wunschdenken, geistige Selbstprogrammierung, mit dem sich eben diese EU-Chefs da allmählich innerlich lockern und sich mit dem für sie bis jetzt undenkbaren Gedanken wieder versöhnen, mit Russland Gespräche zu führen. Und jetzt reden sie sich ein, sie seien militärisch am Gewinnen, aber eben, wenn das etwas nützt, wenn das ihnen etwas bringt, und wenn das am Schluss dazu führt, dass wir diese Friedensgespräche haben, dann umso besser, spielt es ja keine Rolle, ob es Fake News sind oder nicht. Es wären dann zumindest Fake News mit einem guten Zweck. Trump will Sanktionen gegen russisches Öl wieder in Kraft setzen. Mal sehen. Auf jeden Fall wird es für Putin nicht einfacher, jetzt durch diese Einigung am Golf. Das wird nämlich bedeuten, dass der Golfkrieg fällt. Und das heißt, die Angriffe der Ukrainer auf die russische Ölinfrastruktur werden sich volkswirtschaftlich schmerzhafter bemerkbar machen, was dann wiederum das Risiko einer Eskalation vergrößert, was bei uns sträflich ausgeblendet wird. Donald Trump und das deutsche Fußballleibchen. Der amerikanische Präsident macht Druck auf Russland, jetzt ein Abkommen zu schließen, und Lukaschenko, der Stabilokrat, der Autokrat in Weißrussland, mit nicht mehr begrenztem Ablaufdatum. Er nennt militärischen Sieg unrealistisch und entschuldigt sich bei Zelensky. Lukaschenko sagt, keine der Kriegsparteien sei in der Lage, die Sache militärisch für sich zu entscheiden. In den deutschen Medien lesen wir überall, ja, die Zeitspiele gegen Putin. Aufgepasst, Achtung, ich habe ja in Finnland mit Leuten gesprochen, die haben mir Folgendes gesagt. Erstens, dieser Krieg ist der Fehler des Westens, und zweitens, die Ukraine kann militärisch nicht gewinnen. Das sagen die Finnen, die stehen nicht unter Verdacht, bei den Russen sich da einschmeicheln zu wollen. Babiš streicht den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zusammen. Die tschechische Regierung will die Gebühren für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk abschaffen. Künftig soll er aus dem Staatshaushalt finanziert werden. Kritiker befürchten politische Einflussnahme. Das steckt sicher dahinter. Aber wir haben jetzt ja auch schon politische Einflussnahme bei den Öffentlich-Rechtlichen, einfach Einflussnahme vor allem von links. Die Frage ist natürlich, ob die Rechten dann einfach ihre Sicht durchdrücken oder ob sie dann auch bereit sein werden, andere Meinungen zu dulden. Baumarktkette Hellweg meldet Insolvenz an. 2900 Mitarbeiter betroffen, eine traurige Nachricht. Kriegsdrohungen, AfD-Chef Chrupalla kritisiert Aussagen von Luftwaffenchef, und der hatte gesagt, dass Deutschland bereit sei zum Fight Tonight, also bereit dazu, heute Nacht zu kämpfen, und Tino Chrupalla weist darauf hin, dass dies eine Sprache sei, die nun nicht unbedingt dazu geeignet sein könnte, in einem Friedensprozess gegenseitige Vertrauensgrundlagen zu schaffen. Dann gibt einfach zu denken, was da in Ungarn abläuft. Der neue Premierminister verbannt Viktor Orban aus der Politik und setzt sich selbst ein Ablaufdatum. Er hat nämlich mit seiner Zweidrittelmehrheit jetzt ein Gesetz verabschiedet, dass es jedem Politiker verbieten soll, mehr als zwei Amtszeiten als Premierminister zu wirken. Das ist ein Gesetz, das vernünftig klingt, und die Medien bejubeln es auch. Sie sagen, das gilt ja auch für den Peter Maggiar. Nun, Tatsache ist, dass dieses Gesetz ein Gesetz ad personam ad hominem ist. Denn der einzige noch lebende Ex-Regierungschef Ungarns, der tatsächlich auch noch jung genug ist, noch einmal zu kandidieren, ist Viktor Orban mit seinen 63 Jahren. Und der war schon während drei Amtszeiten jetzt im Amt. Das heißt, Mit diesem Gesetz wird vor allem Orbán getroffen. Einen anderen ehemaligen Regierungschef gibt es nicht. Und das ist das Anrüchige, das ist das Fragwürdige, das wir hier beobachten können. Ganz generell zeigen natürlich diese Entwicklungen jetzt in Ungarn die Problematik dieser Staatsverfassung. Ist mir so bis jetzt auch nicht in dieser Krassheit bewusst gewesen. Dass natürlich die von der Fidesz-Partei damals noch eingeführte Zweidrittelsregel einer Partei es ermöglicht, diesen Staat ganz massiv umzubauen, ohne Rücksicht auch auf die Institutionen bis zu einem gewissen Grad. Und das gibt gegen außen ein schlechtes Bild ab. Und das verschärft sich natürlich durch den neuen Premierminister Magyar, der da coram publico den Staatspräsidenten abservieren will. So quasi auf Befehl des Ministerpräsidenten kann einfach eine andere Institution abgeräumt werden. Da fragt man sich ja, ja, warum haben Sie denn eigentlich diese andere Institution, wenn dieser Präsident da jederzeit einfach abgesetzt werden kann? Obwohl ja gegen ihn keine materiellen Vorwürfe vorliegen, es gibt auch kein Amtsenthebungsverfahren, sondern einfach die Drohung des Premierministers und den Vorwurf, ja, der Amtsinhaber sei eine Marionette des Vorgängers. Ja, was will er dann durch diese Abberufung? Will er eine Marionette von sich selbst? Ist das ein Marionettenamt? Warum braucht es denn das überhaupt? Und da scheint Magyar nicht zu realisieren, dass er die eigenen Institutionen auch beschädigt mit diesem Vorgehen und dann damit natürlich auch Ungarn allen Vorurteilen preisgibt, die im Ausland darüber kursieren. Das ist noch ein interessanter Punkt. Und wenn man jetzt jubelt in den Medien oder sagt, ja nein, aber das ist ja eine Regelung mit den 8 Jahren, mit der 2 Amtszeiten, das gilt ja dann auch für Magyar, das wissen wir nicht. Vielleicht baut Magyar den Staat so um, dass eben das Präsidentenamt mit Exekutivgewalten ausgestattet wird, nach türkisch-französischem Vorbild. Vielleicht kandidiert er dann in nächster Zeit für dieses Präsidentenamt und dann hat er einen Premierminister unter sich, der einfach nach jeweils 2 Amtszeiten abdanken muss. Also hier ist sehr, sehr viel im Fluss. Aber das ist nicht der Fehler von Magyar, dass diese Verfassung so gestaltet ist, sondern das hat im Grunde Viktor Orbán zu verantworten, auch mit seiner Fidesz-Partei, dass man einfach eine derartige Abräumermehrheit mit all diesen Möglichkeiten, was bis hin zu einer parlamentarischen Diktatur geschaffen hat. Wobei Orbán, das muss man einfach immer wieder in Erinnerung rufen, nicht mit dieser Rabiatheit jetzt vorgeht, auch nicht mit dieser sprachlichen Rabiatheit und auch Schnoddrigkeit, wie mir da ungarische Kollegen erzählen, wie es da der Premierminister an den Tag legt. Ohnehin sind mir Politiker generell etwas suspekt, die ihren Hauptteil ihrer Arbeit darauf ausrichten, Rache zu üben und Vergeltung an den Vorgängern, die sich intensiv auch darin ergehen, jetzt die tatsächlichen oder angeblichen Verfehlungen der Vorgängerregierungen da an den Pranger zu stellen. Bei Peter Magyar bin ich sowieso ja jetzt in dem Sinn wenig begeistert, denn es ist ein Politiker, der bis 2024 in der Fidesz-Partei war. Und als ehemaliger Parteipolitiker und Nationalrat muss ich einfach sagen, Parteimitglieder, die Partei verlassen, um dann eine neue Partei zu gründen und um die alte Partei anzugreifen, warum haben die nicht innerhalb dieser Partei die offene Auseinandersetzung gesucht? Und dann über interne Mehrheiten, wenn man doch angeblich einen Großteil des Programms teilt, hier eben diese Bereinigung innerhalb der Partei durchzusetzen. Und wenn einer eben aussteigt, um dann eine eigene Partei zu gründen, die voll auf ihn zugeschnitten ist, dann ist die Gefahr nicht ganz gebannt, dass es sich hierbei um einen ja, stark narzisstisch ausgeprägten Ehrgeiz- und Karrierepolitiker handelt. Denn ich erwarte eigentlich von solchen Leuten, dass sie innerhalb der Partei mit offenem Visier kämpfen und dann eben die demokratische Ausmarchung suchen. Das hat er aber nicht gemacht. Er ist lange dabei geblieben, hat keine bedeutenden Positionen bekommen und dann ist er ausgetreten. Aber nun gut, die Ungarn haben gewählt, es hat Missstände gegeben, andernfalls wäre das gar nicht zu erklären, aber Das sind einfach Entwicklungen, die mich jetzt nicht so wahnsinnig zuversichtlich stimmen. Aber ich hoffe, dass ich mich irre. Und bei der Innenpolitik muss man sowieso aufpassen. Ich habe die Ära Orban vor allem auch aufgrund der Migrationspolitik beurteilt und natürlich aufgrund der Außenpolitik, der Friedenspolitik, die dieser wichtige konservative Grundsatzpolitiker gemacht hat. Was vielleicht Viktor Orban auch versäumt hat in dieser ganzen Geschichte, die konservativen Netzwerke, die er aufgebaut hat, die drohen nun auch aufgelöst zu werden durch die neue Regierung, weil hier eben keine Strukturen vorliegen, die es diesen konservativen Netzwerken erlaubt hätten, unabhängig vom Staat oder von der Regierung zu existieren. Das ist alles viel zu sehr auf den Staat ausgerichtet gewesen, auf die regierende Fidesz-Partei. Und da hat natürlich Peter Maggia schon einen Punkt, wenn er sagt, hier ist quasi ein System errichtet worden, das quasi in alle Fibrillen der Gesellschaft hineingewachsen ist und hineingefiltert ist, und man hätte das irgendwann stärker möglicherweise aufteilen sollen. Aber das sind Ferndiagnosen und Einblicke. Ich möchte es damit bewenden lassen. Bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily International. Ihnen allen einen schönen Tag. Und morgen gibt's ja dann schon die Vorstellung der neuen Ausgabe. Und vielleicht fällt mir dann irgendwann auch noch etwas zu dieser Fußball-WM ein, die ja momentan, also ganze Nächte lang mit den exotischsten Begegnungen, die Leute vor den Bildschirmen fesselt oder auch nicht. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Tag.
Entschuldigen Sie, bevor Sie dieses Video nun wegklicken, was Sie eben gesehen haben, diese Art von Journalismus, die gibt es eigentlich in dieser Form fast nicht mehr auf dieser Welt. Rede und Gegenrede, die andere Sicht beleuchten, das ist die Weltwoche, unabhängig, kritisch und ja, auch gut gelaunt, weil wir eben glauben, dass selbst in den schlimmsten Abgründen immer irgendwo ein Lichtblick liegt. Wir beleuchten, was andere weglassen. Wir sprechen mit jenen, mit denen sich sonst niemand zu unterhalten getraut. Wir schreiben, was ist. Abonnieren Sie daher die Weltwoche. Jedes Abo ist eine Liebeserklärung an die Meinungsvielfalt. Denn unabhängiger Journalismus funktioniert eben nur mit unabhängig kritischen und vielleicht auch gut gelaunten Lesern. Sie sind der Grund, warum wir machen können, was wir eben machen. Alle Abo-Optionen finden Sie auf unserer Website www.weltwoche.de, sowohl für Print als auch digital und maßgeschneidert auch für Deutschland. Und wenn Sie bereits Abonnent sind, dann möchte ich mich an dieser Stelle einfach mal bei Ihnen bedanken und wünsche Ihnen nun viel Vergnügen beim nächsten Video.